Willkommen im Moment. Das klingt doch wie eine Sendung im Deutschlandradio, oder nicht?
Ja. Willkommen bei Moment. 5 Minuten Kultur auf Deutschlandfunk.
Willkommen beim RetinaCast.
Hallo und herzlich willkommen bei den Retinauten. Heute Folge Nummer 19 und mit mir im Studio sind...
Ich bin der Chef, aber ich bin gar nicht bei dir mit dem Studio.
Wir sind im virtuellen Studio, wir reden da, wir tun immer so, als wären wir alle im gleichen Raum, ist viel besser.
Ja. Okay, also ich bin, hallo Marcel, der ich neben dir sitze.
Neben dem Chef sitze ich bin Phil.
Und neben Phil sitze ich bin Ingo, hallo.
Und neben dem Ingo sitzt dann wieder ich.
Das heißt, wir haben einen runden Tisch in unserem virtuellen Studio. Ist auch wichtig, dass wir das mal besprochen haben, wie das aussieht bei uns im virtuellen Studio.
Also nicht nur im virtuellen Studio haben wir einen runden Tisch, sondern im echten eigentlich auch, bloß dass ihr nicht da seid gerade.
Okay, jetzt wird es zu kompliziert.
Oh mein Gott.
Bevor uns die Zuhörer nicht mehr folgen können.
Und sich im Kreis drehen.
Über was sprechen wir denn heute?
Also wir haben heute ganz viele verschiedene Sachen, über die wir reden können, Phil. Interessant, dass du fragst. Wir können heute über Kinofilme reden, dann werden wir über Serien reden und ein bisschen über Computerspiele sogar. Total abgefahren.
Das ist total crazy.
Ein buntes Bouquet an Themen heute Abend.
Hast du gerade Bouquet versucht zu sagen?
Ja.
Bouquet.
Okay. Bouquet.
Bucket. Moment. Fangen wir doch mal an mit Kino. Da ist so ein Film, der heißt Oblivion, sehe ich hier gerade.
Hat ihn jemand gesehen?
Das war lustig. Auch meine allererste Frage. Ingo, du hast ihn reingeschrieben.
Ich habe den gesehen, ja, natürlich. Sonst hätte ich ihn nicht reingeschrieben. Okay. Ja. Habt ihr ihn alle echt nicht gesehen?
Nein. Also,
wir haben noch
ich schon draußen?
Ja, seit 1,5 Wochen.
Oh mein Gott.
Ich war ja gerade kurz überm Teich und ich habe mich eigentlich schon gefreut, dass ich Oblivion dann da... irgendwo schauen würde, wahrscheinlich irgendwie hätte ich mir dann einen IMAX gegönnt oder so. Und dann habe ich festgestellt, das war jetzt einer der wenigen Male, wo ein Film in Deutschland tatsächlich eine Woche vorher im Kino ist als im Produktionsland. Ja, 10. war glaube ich Deutschlandstart und eine Woche später erst in den USA. Das heißt, da hätten wir mal echt einen Vorteil gehabt, aber ich habe ihn jetzt halt leider nicht gesehen.
Aber du warst im falschen Land.
Ich war halt leider im falschen Land, ja. Ich bin sozusagen vor dem Film geflogen. Ja. Und die Kritiken bei Rotten Tomatoes geben mir teilweise recht. Aber erzähl doch mal, wie fandest du ihn?
Also ich muss sagen, ich würde ihn empfehlen zu gucken. Also er war gut, aber er war nicht sehr gut. Ja. Was machst du da jetzt gerade?
Also, sag doch mal, was in dem Film nicht gut war. Was gut ist, kann man ja wahrscheinlich im Trailer schon sehen.
Okay, also was nicht gut war, ich fand das Ende nicht so gut. Da wurden versucht, noch ein paar Story-Elemente oder Story nachzuholen. Irgendwie, das hätte man schon ein bisschen anders machen können. Er war jetzt nicht groß actionreich, ja. Am Ende wurde zwar schon geballert, aber irgendwie am Anfang ging es halt so.
Ist das gut oder schlecht?
Das heißt, alle Action-Szenen wurden mal wieder im Trailer zusammengefasst.
Ja,
okay.
Ja.
Aber das ist eigentlich, klingt für mich erstmal gut, wenn der Film aus nicht allzu viel Action besteht.
Ja. Das Problem ist halt, wenn der Film aus nicht allzu viel Action besteht, ist halt wahrscheinlich Tom Cruise mehr mit Dialogen im Bild. Wie schlimm war das?
Ach ja, gut, er durfte halt wieder den harten Softie spielen oder den soften Harty, weiß ich auch nicht.
Aber das also kann so, er doch gut,
wie ja, wir seine alle Paraderolle,
wissen, die wir Jack Reacher gesehen haben, oder?
Jack Reacher, okay. Der war auch schlecht, ja. Also nochmal zu Oblivion. Also ich fand wie er aussah, sehr gut. Also das Gerät, mit dem da Tom Cruise rumgeflogen ist die ganze Zeit, wie sie da durch Schluchten geflogen sind und auch die Idee, wie man diese sahen schon so ein bisschen aus, diese Drohnen, die da rumgeflogen sind, die sahen schon gut aus. Da haben sich schon viele Ideen oder also richtig schöne Science-Fiction, die man sich gut angucken kann, aber ich würde halt, ja, man hätte irgendwie noch ein bisschen mehr erwartet. Ich kann das nicht so richtig beschreiben. So das Ende war dann auch ein bisschen
platt. Also wahrscheinlich wäre aus der Idee wieder mal mehr rauszuholen gewesen.
Ja, Also aus der Idee wäre mehr rauszuholen gewesen, das würde ich ganz klar unterschreiben. Ich würde aber trotzdem sagen, guckt euch den Film an. Es ist schön klassische Science-Fiction, sieht sehr gut aus. Jetzt muss man natürlich sagen oder sich überlegen, mag ich Tom Cruise oder mag ich ihn nicht? Ja, zusätzlich zu seinem Background, den muss man auch immer noch sehen. Da haben ja auch ein paar Leute Probleme, dass er so bei Scientology da aktiv ist und da Geld reinschüttet ohne Ende. Könnte man jetzt auch sagen, gucke ich mir den Film deswegen vielleicht nicht an. Aber wer mal wieder eine schöne Story, auch wenn sie am Ende ein bisschen zu flach war, meiner Meinung nach, gucken will und gute Bilder sehen will mit ein bisschen Action, der kann sich den Film durchaus angucken.
Man muss ja schon froh sein, wenn man mal wieder Science Fiction im Kino hat.
Ja, und die, ja, weil so wenig, ja, egal. die Frage ist halt, wenn man sich das Ganze auf einer Skala vorstellt und Tom Cruise das Ganze ins Minus treibt, wie viel Screentime kriegt denn Morgan Freeman?
Ja, sehr wenig. Also, die Story wird tatsächlich.
Aber er sieht großartig aus mit seiner Sonnenbrille in diesem Verlies da, wo man ihn im Trailer sieht.
Ja, aber der hat vielleicht, 10 Minuten Screentime, vielleicht noch weniger. Nein. Weniger. Also
Also für ihn wahrscheinlich ein sehr gutes Geschäft, dieser Film.
Ja, aber wahrscheinlich hat kein Geld mehr dafür mehr Morgan Freeman, nachdem sie die Optik fertig hatten für den Film.
Ja, also den hätte man. Der sieht gut aus, klar. Ist auch lustig, ihn da zu sehen in der Rolle, aber dieser Charakter, den er spielt, der wurde auch nicht groß ausgearbeitet. Es geht tatsächlich mehr um die Rolle, die Tom Cruise spielt und seiner Partnerin, die da auf diesem, Schloss ist nicht, aber Wohnung, in dieser Wolkenwohnung wohnen und dann halt, was ich auch gut sagen muss oder positiv den Film zuhalten muss, also es sind ein paar schöne Wendungen drin, was man jetzt nicht gleich am Anfang sieht, auch was man nicht im Trailer sieht, auch wenn man da ein paar Punkte sich vielleicht zusammenreimen kann. Also deswegen werde ich jetzt ja auch nicht zu viel verraten.
Also nicht hundertprozentig vorhersehbar.
Nee.
Das ist ja schon mal nicht ganz schlecht.
Ja, also es ist, schon gut gemacht. Auch wie gesagt, was man nicht im Trailer sieht, auch wenn der Trailer ein bisschen was verrät. Also wer sich den Trailer jetzt schon längere Zeit nicht angeguckt hat, einfach mal so ins Kino gehen, sich ein bisschen überraschen lassen, sich von der Story mitnehmen lassen.
Also das heißt aber, dann muss ich tatsächlich nicht unbedingt noch jetzt schnell ins Kino gehen, bevor der neue Star Trek-Film anläuft, sondern kann warten, bis der mir auf DVD oder sonst wie.
Es kommt drauf an, wie groß dein Heimkino ist, würde ich sagen. Ja. Also, weil die Landschaftsaufnahmen und wie dieses Gerät da durch die Gegend fliegt und so, das sieht auf einer großen Leinwand schon einfach gut aus.
3D ist der ja nicht, ne?
Der ist nicht 3D, ne?
Das ist ja okay, ja. Na gut. Also, kann man angucken.
Okay. Genau. Also ich würde sagen, wer sowieso Science-Fiction mag, der sollte sich den sogar angucken. Wer jetzt auf nur Action steht, der sollte ihn nicht angucken.
Und alle anderen sowieso.
Und alle anderen sowieso angucken, genau.
Und wie fandest du den Soundtrack? Weil das hat mich ja dann schon irgendwie irritiert oder verwundert und auch ein bisschen gefreut, dass hier M83 oder M83, keine Ahnung, wie die gerne bezeichnet werden, das ist ja so, die kennt man vielleicht, die machen so elektronische Musikzeug, die sehr schön ist, dass die den Soundtrack gemacht haben. Also, oder an einem Soundtrack beteiligt waren, so wie Daft Punk halt.
Anders gefragt, ist dir der Soundtrack überhaupt aufgefallen im Film?
Nee, im Nachhinein, also es hat auf jeden Fall gepasst, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt keine besonderen Erinnerungen an die Musik, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Okay, dann haben sie sich vielleicht nicht so angeschaut.
Also es... Ja, es ist
nicht. Wahrscheinlich spricht Tom Cruise einfach zu viel drüber.
Okay, genau. Jetzt Schluss mit Tom Cruise. Du hast gerade schon eine super Überleitung gemacht. Wir haben ja den Dauerbrenner in jeder Sendung seit ungefähr 20 Wochen. Der Abrams Star Trek.
Der kommt bald.
Und er naht jetzt einfach mit großen Schritten.
Also gefühlt kommt eigentlich jeden Tag irgendein neuer Trailer raus, oder?
Ich gucke, wie gesagt, diese Trailer nicht weiter an.
Hat mal jemand zusammengerechnet, wie viele Trailers da mittlerweile gab, inoffizielle und irgendwo auf Blu-ray Spezialeditions-Trailers und all das?
Wahrscheinlich kannst du inzwischen den ganzen Film draus zusammenschneiden.
Das habe ich mich nämlich gefragt, ob man, wenn man alle Szenen, also aus allen Trailern sozusagen die Szenen raussucht, die nicht gedoppelt sind und die dann in der richtigen Reihenfolge aneinander schneidet, wie viel Prozent des fertigen Films haben wir da mittlerweile eigentlich?
20. Wahrscheinlich hat man 100% der Action-Szenen dann. Ja. Die Dialoge natürlich nicht ganz, aber Ja. Den Rest vermutlich.
Das wäre doch mal eine Aufgabe so für zum Crowdsourcen, aus diesen, keine Ahnung, anderthalb Stunden Trailermaterial einfach mal einen Film zusammenschneiden, der auch inhaltlich dann kohärent ist und alles. Mit ja, seichten Nachvertonungen vielleicht.
Aber bitte erst, nachdem ihr den Film gesehen habt.
Nein, das ist ja gerade der Witz.
Nein, das würde ich mir nicht antun. Und
das ist dann ein Community-Cut.
Genau.
Ein Crowd-Cut.
Crowd-Cut. Ja, kommt demnächst. Ja, wann ist denn das? Was ist hier? 9. Mai, ne?
8. oder 9. Das ist ja auch lustig. Der kommt hier auch früher raus als in den großen Staaten.
Das ist, glaube ich, Christi Himmelfahrt heißt es, der Tag, ne?
Echt?
Das ist auf jeden Fall ein Feiertag.
Das ist doch schön. Ja,
man kann also schon morgens ins Kino gehen und den Film angucken.
Ja, oder du gehst Mittwoch gleich in die Vorpremiere.
Ja,
ja, den hatten sie ja nochmal eine Woche nach vorne gezogen, den Star Trek, der sollte ja eigentlich eine Woche später rauskommen. Und Jubel, Jubel war ganz groß, dass er jetzt doch kam. Ja.
Wird natürlich geguckt.
Wird auf jeden Fall geguckt. Es gibt jetzt auch wieder eine neue Geek, also so eine Zeitschrift rund um Film, Fernsehen, Science-Fiction, Fantasy-Blagedöns, und die featuren auch gerade ganz groß den neuen Star Trek-Film. Also wenn man wieder ein bisschen Zeitschrift lesen will mit guten Bildern und Interviews und gut recherchiert und so.
Ist das so auf Papier?
Das ist so ausgedruckt? Auf Papier, ja, ja.
Okay.
So auf glänzendem Papier. Es sind tatsächlich diesmal auch zwei verschiedene Covers. Du kannst die Zeitschrift mit unterschiedlichen Covers kaufen. Die konnten sich irgendwie nicht entscheiden.
Aber da kann man vermutlich gar keine Links anklicken, oder? Das ist dann.
Nee, kannst du nicht.
Und man kann gar nicht so das dann auch so auf Twitter sharen direkt.
Aber es sieht einfach gut aus. Also es fühlt sich gut an, mal so ein bisschen Papier umzublättern.
Okay.
So. Und das in der Hand zu halten. Und
also probiere ich vielleicht mal in einem ganz verrückten Moment aus.
Ja, macht das mal. Wenn ihr nicht gerade uns unterwegs hört oder so. Oder falls ihr gerade in der Bahnhofbücherei oder wie heißen die Dinger? Bahnhofs.
Zeitschriftengeschäft.
Genau steht und denkt, ah, was nehme ich denn heute mit? Guckt mal, ob die die Geek haben. Sieht man ganz leicht, weil ganz groß Star Trek draufsteht und entweder Benedict Cumberbatch drauf ist oder der Chris Pine.
Benedict Cumberbatch.
Das sind sogar ganze 8 Tage, die der Film hier vorher läuft. Das ist ja krass. Ist das jetzt ein neuer Trend?
Tja, Germany first.
Ja, wir sind halt stilbildend für den Rest der Welt. Das ist halt wichtig, dass wir das zuerst haben.
Ja, oder so irrelevant, dass man sich sagt, das ist auch egal.
Ah, fuck it, die scheiß Deutschen.
Also ja. Beim Star Trek ist ja auch wieder das Besondere, wenn ihr in so bestimmte Partys geht, da laufen ja dann die Leute mit Uniform rum und es gibt so Special Nights in ein paar Kinos. Wenn ihr da so richtig so ein bisschen Star Trek-Feeling noch haben wollt, müsst ihr mal gucken, ob nicht euer Kino in der Nähe auch so eine Fanparty anbietet, dass irgendwie das halbe Publikum
in Uniform da sitzt. Ja, und dann geht einfach in das Kino, das nebendran ist, wenn ihr wisst, wo die Fanparty ist.
Nein, warum? Ja.
Ach, Mann. Das war gemein. Ja.
Doch, das gilt dann für die Star-Wars-Fans. Die gehen dann natürlich in das Kino, wo möglichst wenig Star Trek-Fans drin sind. Um nämlich.
Du meinst, weil man was vom Film mitkriegen will.
Ja, und vor allem.
Und nicht nur Fangasms.
Genau, ja.
Apropos ja. Star Wars.
Ja. Ist ja Schlag auf Schlag heute.
Star Wars, weiß nicht, kommt demnächst jetzt auch ganz viel.
Ja, ab 2015, jedes Jahr, zack, zack, zack. Ja.
Ist es dann die also Disney das neue.
Die Maschine läuft an, das geht richtig ab jetzt.
Das neue Harry Potter.
Ja. Oder so. Nur, dass es für immer weitergehen kann.
Gut, aber für 4 Milliarden, da wollen die auch schon mal irgendwann Rendite sehen. Das war relativ klar, dass die Disney-Maschine jetzt anfährt.
Anläuft.
Anläuft, vielen Dank. Das war schon klar, aber das ist dann doch so.
Ja, gut,
konzentriert bringen.
Wie
ja, weiß nicht, ist das, finde ich jetzt auch, also grundsätzlich. Es muss das ja nicht schlecht sein. Also ich denke schon, dass die auch genug Geld und Menschen haben, um da irgendwie verschiedene Teams an den Filmen arbeiten zu lassen und so. Und das ist ja auch so geplant, dass es ja immer abwechselnd Trilogie weiterführt und irgendwelche anderen Star Trek-related Dinge in diesen Filmen passieren. Das heißt, man hat vielleicht eine Chance, dass nochmal was Interessantes passiert. Wobei, das kann man sich natürlich auch.
Wie ernst ist das denn mit diesen jedes Jahr eins? Ich habe das nicht alles durchgelesen. Ist das so fest geplant oder ist das so mal so, das wird
sie
ja gerne machen?
Sie haben jetzt gesagt, dass sie das machen so.
Genau. Okay.
Ja, ich glaube, das geht irgendwie zurück auf eine Meldung, ja, so ein paar Tage alt. Aber das war eine offizielle Bekanntgabe auf der CinemaCon in Las Vegas.
Ah.
Haben sie das gesagt? Und zwar Walt Disney Pictures und Lucasfilm, was ja, glaube ich, jetzt so besitztechnisch das gleiche ist. Und da haben sie gesagt, dass Episode 7 im Sommer 2015 kommt und dass darauf dann jeden Sommer ein weiterer Star Wars Film folgen soll.
Ah ja, das damit man sich nicht mit den Hobbit-Filmen zu Weihnachten in die Quere kommt.
Nee, Sommer-Blockbuster sind auch immer gefragt. Und das Interessante ist natürlich, dass ja zumindest so viele Regisseure gerade im Gespräch sind, dass durchaus möglich ist, dass das jetzt nicht nur eine J.J. Abrams Geschichte wird, sondern dass J.J. Abrams vielleicht jetzt die Episode 7 macht und der Rest
ja, oder vielleicht ist er dann
jemand
so der
anderem
neue.
Zufällt.
Oder stellt euch mal vor,
der neue George Lucas.
Nein, wahrscheinlich vielleicht macht er die Trilogie alle zwei Jahre die neuen und dann darf irgendjemand anderes dann die anderen Filme machen.
Stellt euch mal vor, ein Star Wars Film von Christopher Nolan. Das würde ich ja schon gerne mal sehen, wenn er darauf Lust hätte, auf sowas.
Ja, die traurige Nachricht, die man ja vielleicht mit Star Wars noch kurz diskutieren könnte, ist, dass die LucasArts Game Studios geschlossen wurden und mit ihnen auch all die Produktionen, die eben noch in Produktion waren, unter anderem ein delikat aussehendes, welches Genre es war, wusste man noch nicht so genau, aber hat ja auch so einen etwas düstereren Touch. Und da hatte ich mich, ohne jetzt dezidiert Star Wars Fan zu sein, drauf gefreut. Ich google jetzt hier gerade den Namen.
Sag ich nochmal kurz,
dass durch ein Star Wars 1313 hieß es, glaube ich.
Na, da merkt man, wie böse Disney ist. Disney ist das Evil Empire. Eindeutig.
Tja, warum das jetzt halt nicht funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Da gab es vor, ich versuche gerade rauszufinden, wann da der erste Trailer rumging, von Star Wars 1313.
LucasArts gab es ja jetzt schon eine ganze Weile eigentlich. Ne?
Ja, war ja vorher Lucasfilm Games, das gibt es ja schon seit den 80ern.
Mhm. Ja, 2012 habe ich hier Trailer, haben sie wohl auf der E3 was gezeigt und das sah eigentlich relativ fertig aus, aber jetzt sieht es halt so aus, als ob das wohl nie kommen wird.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es keine neuen Star Wars Spiele mehr geben wird. Das heißt,
aber halt nicht von denen.
Die werden das, also der Disney-Konzern wird es wahrscheinlich schon noch irgendwie weiter treiben, das Thema, aber halt irgendwie.
Wahrscheinlich hat sich es halt auch nicht mit den Plänen von Disney gedeckt, weil im Rahmen der Schließung haben sie dann irgendwann gesagt, oder jemand aus dem Studio hat dann gesagt, ja, es hätte wohl noch ungefähr zwei Jahre gedauert, bis sie es hätten veröffentlichen können und offensichtlich hatte da eben Disney nicht die Geduld oder nicht das Vertrauen, dass da was draus geworden ist.
Genau, die wollen einfach schnell mehr Geld machen. Deswegen kommen ja jetzt auch schon übernächstes Jahr die nächsten Filme und dann im Jahresrhythmus. Also man sieht da, die wollen jetzt erstmal richtig Geld rauspressen.
Ja, normalerweise wird ja dann.
Spiel macht man einfach nicht genug Geld.
Normalerweise wird ja dann auch zum Film immer auch noch ein Spiel released, um das dann crossmedial zu begleiten. Und möglicherweise wollen die dann die Ressourcen einfach dafür dann.
Ja, na, wahrscheinlich ist es das billiger, wenn du das in einer Auftragsproduktion irgendwie an irgendeine Programmierer-Klitsche gibst, als wenn du dir da in-house so und so viel Entwickler leistest, die Sachen tun.
Ja, interessant ist natürlich, ob das dann wieder unter dem Label LucasArts kommen wird oder ob die Auftragsarbeiten von russischen Studios oder wer das dann eben kriegt,
Wir werden sehen.
Also mir liegt es auf der Zunge zu sagen, sie wollten halt offensichtlich lieber Cash-Ins zu den einzelnen Kinofilmen haben, anstatt irgendwie was seit 2009 in Entwicklung ist und vielleicht das großartigste Spiel aller Zeiten wird, vielleicht aber auch ein Superflop. Ist jetzt nur mein Gefühl des Ganzen, aber könnte natürlich unter Umständen für die Qualität der Spiele, die da jetzt noch entstehen und entstehen werden und veröffentlicht werden, nichts Gutes bedeuten.
Ist schade. Es ist ja auch ein traditionsreiches Spiel.
Sehr traditionsreich, ja, genau. Aber so ist das.
Vielleicht ist jetzt Platz für was Neues an der Spitze. Man weiß es ja immer nicht. Du hast hier einen Horrorfilm gesehen, sehe ich gerade.
Evil Dead habe ich gesehen. Ein Remake des Films namens The Evil Dead.
Ah.
Oh.
Get it? Ja. Jetzt muss ich mich hier einfach kurz aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe das Original, glaube ich, nicht gesehen. Und wenn ich es mal gesehen habe, dann habe ich es wieder vergessen. Das ist jetzt sozusagen eine blöde Voraussetzung, um jetzt in einem Podcast über das Remake eines Films zu erzählen. Und ich entschuldige mich dafür. Aber 1981 hatte ich andere Sachen zu tun. Unter anderem nicht zu existieren. Ja, genau. Und ja, die 2013er Version wurde ganz gut aufgenommen, kann man glaube ich schon so sagen. Fans war es glaube ich ganz, ganz erfolgreich. Kritik war ein bisschen gespalten. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich zumindest gut unterhalten gefühlt habe. Der Film dekliniert so quasi alle Klischees des Genres durch, der Reihe nach. Es fängt an mit der Cabin in the Woods, ja. Die Charaktere sind alle bisschen holzschnittartige Charaktere aus Horrorfilmen, inklusive dem Nerd, dem unnahbaren Draufgänger, der schwierigen Beziehung zu seiner Schwester, die ein Drogenproblem hat und die Charaktere geben wirklich nicht viel her und das Schauspiel macht einen Job, der ist gut genug, aber andererseits gibt man ihnen jetzt glaube ich auch nicht so sehr viel zu arbeiten mit ihren Charakteren und dann wird dem Original, ich habe mir ein paar Ausschnitte aus dem Original angeguckt, glaube ich, so relativ genau gefolgt mit einigen kleineren Abzweigungen. Teilweise gibt es auch sehr direkte Anspielungen, beispielsweise so Kamerafahrten durch den Wald, die wohl dann den Fans des Originals irgendwie zeigen sollen. Jupp, wir haben es auch gesehen und hier ist eine Anspielung für euch und so. aber wenn man jetzt Evil Dead 2013 mal so als für sich stehenden Film sieht, kann ich da durchaus irgendwie Seal of Approval geben. Den kann man sich absolut anschauen, wenn man, sagen wir mal, kein Problem hat mit absolut grotesk und allgegenwärtig überzogener Gewalt. Also die Mengen an Blut und an abgetrennten Körperteilen und an allem nur vorstellbar entsetzlichen Dingen, die gibt es zuhauf in diesem Spiel und da sollte man vielleicht einen stabilen Magen mitbringen. Ansonsten habe ich mich wirklich über die komplette Laufzeit gut unterhalten gefühlt. Das ist irgendwie alles, was ich über den Film sagen kann. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie eine tiefere Analyse geben, aber es ist halt quasi verwunschenes Buch, Dämon, Teenager in Hütte werden abgeschlachtet. Ist halt so die Handlung in a nutshell. Okay. Kann ich jetzt nicht so arg viel damit machen, aber für das ist, hat seine Sache gut gemacht, finde ich. Hm. Wenn mal wieder so ein trockener Film Samstag ist und man nicht weiß, wo man reingehen soll, 2-3 Bier und dann Evil Dead. Oh yeah. Ja.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, lief der Film auf dem Fantasy Filmfest Nights dieses Jahr?
Jetzt hört sich schon einem Kandidat an. Auch.
Nee, war aber nicht. Genau, also ich hatte den, der wurde gewünscht von den Fans, genau das war es, der wurde von den Fans gewünscht, dass er zumindest auf dem Fantasy Filmfest Nights läuft, die ja im März waren, wurde aber nicht gezeigt und jetzt ist es natürlich dann auch zu spät für das Fantasy Filmfest im September, weil der Film ist ja dann schon raus. Ja. Aber ich habe, wie gesagt, da in dem Zusammenhang schon mal von dem gehört. Also, falls er mir mal über den Weg läuft, kann ich ihn also auf jeden Fall zumindest mal angucken. Und es ist nicht ganz verlorene Zeit.
Es ist nicht ganz verlorene Zeit. Und das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Keine CGI-Effekte, die mir aufgefallen werden. Ja, wir haben nicht dieses berühmte CGI-Blut, das aussieht wie Motoröl nach 60.000 Kilometern. So leicht dickflüssig und unrealistisch, sondern wir haben, glaube ich, Liter und Liter echtes Kunstblut und die Darsteller tragen, glaube ich, noch ganz altmodisch Kontaktlinsen, die sie dämonisch aussehen lassen und so. Und wenn nachgearbeitet wurde, dann subtil genug, dass es mir nicht negativ aufgefallen ist. Das wollte ich nochmal extra erwähnen, weil ja, ist mir wichtig mittlerweile anscheinend. Marcel, du hattest das nächste Thema.
Ja, aber ich finde, was besser passt, ist das, was du auch noch gesehen hast, nämlich der Scary Movie 5D.
Jesus, das wollte ich doch quasi durchmoderieren, ohne was zu sagen zu müssen.
Ich würde sagen, du schämst dich dafür, dass du den geguckt hast.
Du hast den tatsächlich gesehen?
Yes.
Ja, ich habe ihn gesehen.
Im Kino?
Warum?
Ich habe es ja versucht. Ich habe es ja versucht zu erklären. Ich wollte ja in Oblivion. Der lief halt einfach nicht.
Da hast du das Schlechteste genommen, was es...
Ach so.
Und was mache ich dann? Da lief wirklich das Einzige, was... Weil ich bin da um 10 abends oder so dann erst angekommen, weil ich lange Autofahrt dazwischen und so. Es ging halt einfach nicht mehr. Und dann hatte ich die Auswahl zwischen dem am selben Tag gestarteten Film namens 42, den ich überhaupt nicht irgendwie schlecht reden will oder dem ich irgendwie sein Existenzrecht absprechen will, aber es geht halt, es ist praktisch eine Baseball-Geschichte und die spielt halt, also es ist eine historische Geschichte, geht um diesen Jackie Robinson, schwarzer Baseballspieler und
Und der hat eine solide 7,8 auf der IMDb.
Und eben der Rassismus in den 40er und 50er Jahren in den USA und so. Und wie gesagt, ich möchte überhaupt nichts Negatives über den Film sagen, aber ich war nach einer 12 Stunden Autofahrt halt nicht...
Wolltest du unbedingt Scary Movie sehen?
Absolut halt nicht in Stimmung für 42. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Film, den man sich schon mal aufmerksam anguckt und nicht was man sich an sich runterplatschen lässt. Und der einzige Film, der eben noch lief, war Scary Movie. So, das ist jetzt meine lange Entschuldigung, dass ich den Film gesehen habe. Und über Scary Movie 5 oder Scary Movie 5D, wie er in diesem Kino hieß, wo ich ihn gesehen habe,
ja, es ist was alles gesagt,
euch, oder? Was soll ich euch erzählen? Es ist alles, was ich erwartet hatte und noch weniger.
War er 5D? Wie geht das 5D? Wie macht man das?
Mit Geruchskino.
Es hat aber nichts mit Dimensionen zu tun.
Doch. 5D ist ja natürlich dann wohl so ein Mix aus... War eigentlich in 3D tatsächlich?
Nein. Marcel, wenn du dir die Frage ernsthaft stellst, dann ist eh schon klar, dass du nicht die Zielgruppe des Films bist. Er ist...
Also er hat wahrscheinlich mehrere Dimensionen von schlecht.
Ah doch, ich könnte vielleicht noch eine Geschichte erzählen. Und zwar in diesem Kino, ich habe erzählt, ich war relativ spät abends da und das war halt so ein Multiplex-Dingsi. Und Multiplexe haben es ja an sich, dass die schon lange kein Geld mehr für Personal haben und deswegen nicht mehr vor den Kinosälen Leute stehen haben, die Karten kontrollieren, sondern dass die Karten nur noch einmal im Erdgeschoss kontrolliert werden und man dann machen kann, was man will. Sobald
das ist
man
total drin ist. Praktisch.
Also macht man natürlich nicht, weil die müssen ja auch Geld verdienen und so. Aber ja,
vor allem, wenn man einen Sitzplatz haben möchte und der Saal, in den man dann reingeht, den man nicht gekauft hat, möglicherweise ausreserviert ist.
Ich hatte so ein Glück, dass ich für Scary Movie 5 noch Karten bekommen habe, weil die fünf, die da außer mir noch in dem Kasal saßen, die waren ganz schön breit. Die haben sich ganz schön breit gemacht. Ja, jedenfalls so circa 15 Minuten nach Start dieses Films kamen dann zwei Kids rein. Ich schätze mal so 10, wirklich nicht älter.
Und der Film war nicht ab 10, oder?
Nee, aber er hatte auch kein R-Rating, sondern ein PG-13.
Ach Gott.
Das heißt, 13 musste man, glaube ich, sein. Waren die zwei aber definitiv nicht, bin ich relativ sicher. Und ich habe mich aber in dem Moment gefreut, wo die reinkamen, weil ich hatte mich nach den genannten 10 bis 20 Minuten schon reichlich gelangweilt und ich habe gedacht, mal schauen, wie die eigentliche Zielgruppe des Films auf den Film reagiert. So die 10-Jährigen halt.
Die sich in den Film schleichen.
Genau, die sich in den Film schleichen und dann und mit also die hatten so beide, das war total putzig, die waren beide so 1,50 Meter maximal, aber die hatten halt die Hoodies, so die Kapuzen ihrer Hoodies hochgeklappt, damit niemand sie dass sie zu jung waren für den Film. Und haben sich dann so 3-4 Plätze von mir weggesetzt und immer so ein bisschen rübergelinst, ob ich es jetzt drauf anspreche, aber ich hatte natürlich nichts dergleichen im Sinn. Ich wollte ja sehen, wie Ihnen der Film gefällt. Und
ich habe nicht gesehen, dass Sie angestarrt wird.
Ich kann mir das gerade vorstellen, diese gegenseitige Beobachtung im Kino.
Ich habe, glaube ich, tatsächlich unangemessen oft rübergeschaut, weil ich immer so wissen wollte, das war jetzt offensichtlich eine Pointe, lachten wenigstens die zwei daneben mir. Und ich kann definitiv sagen, sie haben zweimal im Verlauf des Films, sie sind da nicht mehr rausgegangen, sie haben sie sich bis zum Ende angeschaut, aber sie haben zweimal bis zum Ende des Films hörbar gelacht. Für einen Film, der sich selbst, glaube ich, eine relativ hohe Gagdichte auf die Fahnen geschrieben hat, relativ enttäuschend.
Aber vielleicht waren einfach zu viele Gags über Sex oder sonst irgendwas dabei, was sie einfach
das
noch nicht...
Das wissen die ja gar nicht.
Weiß ich nicht.
Es waren 12-Jährige in New York City.
Ah ja, okay.
Ich bin
ja,
mir
ja
sicher, beide, naja, ich hätte fast gesagt, beide haben schon Kinder gezeugt. Naja, statistisch, also nicht ganz.
Ah ja, okay, naja, dann, ja.
Okay, also ihr wisst, was ich sagen will, auch die Gruppe der 10- bis 12-Jährigen hatte wohl nicht übermäßig viel Freude an dem Film. Und ja. Mehr kann ich dazu, ehrlich gesagt, auch nicht sagen.
Also doch, ein doch, Fail doch, auf ganzer Linie.
Doch, eins will ich noch sagen, das fand ich nämlich sehr spannend, und zwar, obwohl der Film quasi in derselben Woche oder mit nur ein oder zwei Wochen Versatz zu Evil Dead ins Kino gekommen sind, hatten sie eine längliche Evil Dead, die 2013er Version, gespooft, wie man ja sagt. Also eine Parodie auf diesen Film gesehen, und ich bin mir absolut sicher, dass sie den Film schon gesehen haben müssen.
Den neuen.
Zu dem Zeitpunkt, weil die hatten Props, die quasi original aussahen. Die hatten Einstellungen, die eins zu eins mit denen im Film, den ich ja kurz zuvor auch gesehen hatte, übereingestimmt haben. Und sie haben nimmt denn eigentlich wer auf?
Ja, ich habe gerade die Aufnahme angemacht.
Gute Nacht. Willkommen bei den Retinauten, liebe Zuhörer.
Ja, wir haben aber das Stream-Backup.
Ja. Okay, ihr nehmt auf. Wunderbar. Dann erzähle ich die Geschichte jetzt noch zu Ende. Also quasi eine.
Ja, ihr nehmt euch auf. Ihr nehmt aber nicht uns auf, Phil. Egal. Mach weiter.
Wir haben eine vollständige Aufnahme.
Ein quasi länglicher Spoof des Evil Dead-Films, und die müssen den Film gesehen haben, das Remake. Und ich frage mich jetzt erstens, haben die Monate, bevor der Film fertig war, wirklich den Film zu sehen bekommen? Oder ist die Produktionszeit eines Scary Movies so kurz, dass sie quasi die Premiere, die, was weiß ich, Weltpremiere oder das Pre-Screening von Evil Dead gesehen haben konnten und dann Zeit hatten, einen Spoof dazu zu schreiben und dieses Spoof zu produzieren, in der Zeit, wo die halt bis zum Start von Scary Movie 5 vergangen ist, was bestimmt nicht mehr als 2 Monate gewesen sein kann? Das ist das, was ich mich gerade noch frage.
Oder es war ganz einfach und das Produktionsteam für beide Filme war dasselbe.
Ja, das gibt IMDb leider nicht her, diese Vermutung. Habe ich aber auch schon nachgeschaut.
Also ja, keine Empfehlung für Scary Movie 5.
Also wir sind heute, ich habe irgendwie unsere Fähigkeit heute sind so die total lauwarmen Filmreviews. So, ja, kann man sich mal angucken.
Ja, ich habe vielleicht gleich noch was, aber da müsste ich jetzt vorher mal schnell was trinken gehen, weil dann muss ich wieder monologisieren, glaube ich.
Ja, dann kann ich ja mal ein bisschen anmonologisieren in der Zwischenzeit.
Das ist, ja auch unser Service hier, dass wir auch vor Filmen warnen und nicht nur Filme empfehlen.
Also ich habe bei Scary Movie, ich habe den Trailer gesehen vor Oblivion und habe gedacht, oh Gott, so schlecht, in den Film würde ich nie reingehen. Und das ist ja jetzt zumindest bestätigt worden, von daher, ja.
Never Hate a Movie ist das, über was ich reden möchte. Das ist, ich habe, glaube ich, schon mal erzählt von meinem neuen Lieblingsfilmschreiberling, der Filmcritic Hulk. Das ist der nur in Großbuchstaben schreibt, aber sehr, sehr intelligente Dinge sagt. Er hat anscheinend, als er angefangen hat, seine Kolumne zu schreiben, das ist sein erster Artikel, betitelt mit Never Hate a Movie, wo er irgendwie erzählt, wie er bei einer Sneak Preview von Kill Bill sich dann mit Quentin Tarantino unterhalten hat und ihm der Quentin Tarantino dann irgendwie einen Vortrag drüber gehalten hat, wie dumm es wäre, wenn man Filme hasst, anstatt irgendwie einfach das mitzunehmen, was man mitnehmen kann, und sich nicht diese Mühe zu machen, sich über einen Film aufzuregen, weil er meint halt, dass man an jedem Film was lernen kann und über jeden Film irgendwas sagen kann und das etwas produktiver ist, ich hasse diesen Film, totaler Scheiße, nie. Das macht einen nämlich auf Dauer auch ein bisschen zu einem langweiligen Menschen, wenn man immer nur so, es ist der beste Film aller Zeiten und das ist der schlechteste Film aller Zeiten, weil dann ist dann immer die Unterhaltung relativ schwierig. Das ist sowas, was man bei Django Unchained zum Beispiel ja ganz gerne mal hatte. Das ist der beste Film aller Zeiten. Und dann kannst du nicht mehr drüber diskutieren, weil dann ist jede Kritik schon am Ende. Und andersrum natürlich auch so. Ich versuche mir das jetzt mal ein bisschen zu Herzen zu nehmen, nicht so haten. Ist ja immer gut.
Ja, die Grautöne zu schätzen lernen.
Ja, das ist auch besser für so einen Podcast, weil dann schreit man nicht so viel. Das ist auch ganz angenehm für den Hörer.
Ja, diese Hulk-Reviews, ich habe das richtig verstanden, der Mann ist so von Berufswegen her Filmkritiker und schreibt jetzt aber als The Hulk.
Ja, ich weiß nicht, was der von Beruf ist, aber der ist auf jeden Fall hier auf Filmschool und so, der weiß schon, von was er redet auch. Und der schreibt halt als Hulk, ja.
Weil wenn ich das so überfliege, scheint mir das unheimlich anstrengend zu sein. Das sind 21.753 Zeichen, alle in All Caps.
Hast du aber schnell gezählt, du.
Ja, ich bin schnell im Zählen. Und er schreibt auch immer in der dritten Person von sich. Das kommt mir jetzt unheimlich anstrengend vor, ehrlich
gesagt. Ja, es ist nur dummerweise, ist er halt unglaublich brillant und das macht es halt irgendwie erträglich.
Okay. Das heißt, man muss da irgendwie drüber wegkommen.
Ja, also ich mache das immer, man kann sich ja dann so Custom CSS in seinen Browser laden und bei mir ist es dann halt alles Lowercase, das ist ein bisschen besser. Okay.
Ja, das ist jetzt der Hacker-Approach dazu. Okay, können wir vielleicht verlinken, einfach in den Shownotes, kann sich dann jeder durchlesen und ich mach's auch, ich verspreche es, wenn das gut ist, was er schreibt. Der letzte Kinofilm kam auch noch von mir. Ich habe mir das Beste zum Schluss aufgespart. Der Film heißt Upstream Color, nämlich. Und falls euch das jetzt nichts sagt, der ist vom Regisseur namens Shane Carruth. Und falls euch das auch nichts sagt, der hat vor wie vielen Jahren?
Ziemlich lange.
Vor 9 Jahren den Film Primer gemacht, der sich mit einem angeblichen Budget von $7,000 und einer abgefahren komplizierten Zeitreisegeschichte so ein bisschen das Herz der Nerds und Indie-Filmfreunde erobert hat. Und wie gesagt, nach 9 Jahren hat er jetzt einen zweiten Film hervorgebracht und der Name ist Upstream Color. Und ich wurde von dir bereits gebeten, Marcel, keine Spoiler.
Ja, ich würde den gerne auch noch angucken.
Ja, ich weiß, das wollen die Zuschauer hoffentlich auch. Zuschauer, wir haben keine Zuschauer. Unsere Zuhörer.
Ich hoffe zumindest, dass wir keine Zuschauer haben.
Wir podcasten auch immer nackt, deswegen ist doch mit den Zuschauern blöd.
Mich stört das nicht. Upstream Color. Schwer zu beschreiben, also sehr kryptisch in der Beschreibung. A man and women are drawn together, entangled in the life cycle of an ageless organism. Das ist jetzt, sagen wir mal, bewusst vage gehalten wahrscheinlich, um nicht zu viel zu verraten. Ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und gebe den winzigen Spoiler mit. Es geht um magische Maden.
Magische Maden, die besten Maden.
Das macht schon viel mehr Lust auf diesen Film.
Schon ein Grund, warum sie lieber von einem zeitlosen Organismus gesprochen haben, als von magischen Maden. Ist aber trotzdem so und ich sage das auch im vollen Bewusstsein und gebe gleich noch den Hinweis dazu, man soll sich vom Umstand der magischen Maden vielleicht nicht vor dem Film abschrecken lassen. Der Film geht ein bisschen in eine andere Richtung, in dem Sinne, als dass man jetzt nicht mehr sich mit dem super komplexen Nerd-Favorite-Zeitreisen beschäftigt, sondern ein bisschen anderes, aber quasi auch, also es geht halt schon in den Bereich des Übernatürlichen, würde ich mal sagen. Und die Frage, was soll ich jetzt noch sagen? Ich will hier nichts wegnehmen. Also
dann sag einfach, der Film ist gut.
Er ist gut, das kann ich schon mal sagen. Und die zweite gute Nachricht ist, man muss sich keine Graphen während des Filmkonsums aufzeichnen, wenn man eine Chance haben will, das zu verstehen, was da gerade gezeigt wird. Primer, ich weiß, wir hatten das, glaube ich, mal zusammen geschaut oder wir haben es zumindest mal im Check geschaut, als ich dabei war. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war.
Also ich war auf jeden Fall nicht dabei. Ich habe den immer noch nicht gesehen und schäme mich furchtbar.
Okay, Primer, könntest du vielleicht vorher mal noch schauen. Also ich glaube, es würde kolportiert, es gäbe an einem Punkt drei Zeitlinien, die parallel ablaufen in diesem Film.
Ja, es gab mal so ein XKCD dazu, der hat mir dann auch schon sehr viel Lust auf den Film gemacht, wo er es irgendwie aufgezeichnet hat.
Also, ich stelle mich hier gerne hin und sage, ich habe ihn bis heute nicht verstanden. Vielleicht, weil ich nie mit Schreibmaterial davor saß und versucht habe, den verschiedenen Strängen zu folgen. Das Problem, ich nenne es jetzt mal Problem in Anführungszeichen, hat Upstream Color jetzt nicht, dem konnte ich problemlos folgen. Und er ist aber dennoch sehr imaginativ, er trägt dennoch so dieses Flair des Indie-Films. Es ist ein sehr, sehr gut aussehender Film, sieht also keineswegs irgendwie billig aus. Er ist ein sehr, sehr gut geschriebener Film mit sehr, wie soll ich sagen, sehr feinen Noten, guten Schauspielern, einer komplexen Story, die mit einem sehr schönen Spannungsbogen vor einem ausbreitet. Es gibt einen, nicht wie bei Primer, aber es gibt so einen kleinen Twist zum Ende und ich kann den Film quasi vorbehaltslos empfehlen, wenn man
ihn im Kino findet, ne?
Also wenn man ihn im Kino findet, wenn man, also er lief wohl schon mal, aber er hat halt nur dieses sehr, sehr, eine sehr limitierte Reichweite, wenn er im Kino ist. Das hatte der Vorgänger, also Primer, ja auch schon. Den konnte man quasi, wenn man Glück hatte, irgendwo auf DVD finden, aber meistens auch da nicht. Und möglicherweise passiert Upstream Color gerade dasselbe, wobei ich ihn in New York gesehen hatte, im IFC hieß es, glaube ich. Da war er recht gut besucht, also wo er gezeigt wird, scheint er sein Publikum zu finden. Und ja.
Also er ist nicht in meinem Haus im Hofkino, das ist schon mal schlecht.
Two Thumbs Up für Shane Carruth und seine Indie-Filme, seine Science-Fiction, Fantasy-Indie-Filme. Die machen wirklich Spaß und auch Upstream Color hat mir eine Menge Spaß gemacht. Werde ich mir auf jeden Fall auch in digitaler Form oder auf Blu-ray kaufen, auf DVD, sobald er verfügbar ist.
Tolles und Ding. In 10 Jahren dann der nächste, das ist gut.
Ja, in 9 Jahren können wir uns dann schon wieder auf den nächsten freuen. Das müsste dann 2022 sein.
Ja, das ist ja gleich.
Ja.
Direkt nach Einführung der Frauenquote.
Ach,
viele. Ja.
Nein, nach Durchsetzung der Frauenquote im Film.
Setzt sich doch von alleine durch.
Ja.
Ist ja auch noch eine Flexi, oder?
Da
klingelt jemand.
Das war die Politikglocke.
Nachdem Upstream Color ja praktisch keine breite Veröffentlichung hatte im Kino, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich den eigentlich in die Sneak-Sektion hätte legen müssen.
Ja, du bist quasi, es ist aus deutscher Sicht ist es ja eine Sneak.
Ja.
Weil der läuft hier ja noch gar nicht und du hast ihn trotzdem gesehen. Ist also
ich habe euch mal vorgesneakt und ihr sagt jetzt mal, was ihr nachgesneakt habt oder mitgesneakt.
Marcel, du hast I Give It A Year gesehen.
Ja, richtig, den hast du auch gesehen.
Den habe ich auch gesehen, ja.
Ja, das ist, es war
passiert? Das zufällig der Film, wo wir beide drin waren?
Ja, nee. Das ist total, ich hab dich gar nicht gesehen im Kino.
Ah, okay.
Ja, es ist...
Die Chemie zwischen Teilnehmern des Retina-Casts ist einfach unglaublich.
Ich habe mich nur mal gewundert, wer der Typ ist, der die ganze Zeit so laut Chips isst. Aber naja. Auf jeden Fall, ja, ich dachte erst so, oh mein Gott, jetzt kommt eine romantische Komödie, weil, naja, es ist halt eine romantische Komödie eigentlich. Aber es ist halt so das, was passiert, wenn man die Briten anstatt den Franzosen die romantischen Komödien zu machen gibt.
Oder die Amis.
Weil dann ist halt so...
Darf ich ganz kurz einhaken? Ich schaue gerade das Filmposter an und da steht groß unten drunter From the Writer of Borat.
Ah, ja, genau, ja. Richtig, ja, genau.
Ist ja total erstaunlich, dass
es dort... Das, was wir erwarten können, oder?
Nein, das ist total... Das ist so... Oh Gott. Das ist der Plot von einer ganz normalen Run-of-the-Mill irgendwie Rom-Com so. Mhm. So zusammengestoßen mit einer schwarzen Komödie. Und das ist dann das, was passiert, und es funktioniert und es ist irgendwie unfassbar witzig, obwohl der Plot absolut vorhersehbar ist, aber es ist einfach total fies und böse und extrem lustig. Oder ich war sehr goofy, als ich den Film gesehen habe.
Also es ist halt so eine,
war tatsächlich lustig.
Es ist halt so eine romantische Komödie, wie man sie vielleicht aus den USA kennt, so mit hier, es wird geheiratet und so weiter und dann passieren halt blöde Dinge, jemand Peinliches hält eine peinliche Rede auf der Hochzeit und so weiter und dann verlieben die sich in andere Menschen, nachdem sie geheiratet haben und ja, sowas.
Also
und da hat man dann eben unkonventionellerweise dann britischen Humor draufgeschüttet und das geht dann natürlich eben mehr so in die derbe Richtung. Und das ist, also es für mich waren die meisten Sachen dann schon einfach zu übertrieben, um mich drüber freuen zu können. Also man hat dann für mich kam es immer so vor, mir kam es dann so vor, dass man eben versucht hat, so zwanghaft, wir müssen jetzt so richtig derben Humor machen, um mal richtig so hier und da immer wieder eine Linie oder eine Grenze zu überschreiten, um uns eben von den normalen Komödien so ein bisschen abzuheben. Und das war so ein bisschen, das ging mir bei dem Film dann eigentlich meistens auf den Keks. Es haben aber auch eine Reihe von Sachen dann auch funktioniert.
Ja, ist halt,
mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, lustig, aber
erstaunlicherweise. Das hat mich halt tatsächlich überrascht, dass es war nicht so, also ich habe tatsächlich gelacht. Ich meine, es ist jetzt sicher kein super guter Film, aber er war halt tatsächlich unterhaltsam und man konnte mal wirklich auch lachen und das finde ich schon mal gut.
Also war halt immer dann für mich am lustigsten, wenn er so Situationen dargestellt hat, die eben nicht in sonstigen romantischen Komödien auch vorkommen. Also zum Beispiel war, glaube ich, das mit dieser Eheberaterin, das war, glaube ich, so einer von den lustigeren Teilen.
Ja, das war sehr lustig.
Die dann einfach selber abdreht, anstelle den Patienten dann zu helfen. Das war so eine Sache, das war eigentlich ganz witzig und das sieht man sonst eben da eben an der Stelle eher nicht, sondern da drehen normalerweise dann die Ehepartner ab an der Stelle. Ja, aber wie gesagt, so andere Sachen wie jetzt so die peinliche Hochzeitsrede oder peinliche Flirtversuche oder sonst irgendwas, das hat man einfach schon oft genug gesehen. Und nur dadurch, dass es halt so übersteigert wird durch diesen extremen Humor, war es dann für mich jetzt auch nicht lustiger irgendwie so, ja.
Also immer noch zum Fremdschämen so Sachen. Derb Fremdschämen.
Man muss halt, also ich bin halt auch nicht so.
An den Stellen, an denen es nicht funktioniert, geht es schon ganz schön schief auch.
Ich bin halt nicht so der Typ für so lustige, also für solche Filme.
Wenn es wirklich nicht funktioniert, dann nicht.
Wenn man so Komödien, solche romantischen Komödien sonst auch mal anschaut und mag, dann kann man sich den mal angucken.
Auf dem Poster fällt mir auf, da ist Simon Baker drauf, den man vielleicht kennt von LA Confidential oder vor allem, wir sind ja ein Serienpodcast.
The Mentalist,
ja.
Also der Film heißt in Deutsch Das hält kein Jahr, ne? Und hat in der IMDb jetzt auch nur eine 6,4, also...
Der läuft, glaube ich, noch gar nicht.
Ach, der läuft jetzt. IMDb-Schmie.
Also ja. Zumindest kommt, ich weiß nicht, ob er jetzt schon läuft oder nächstes...
steht doch da.
Showtimes, you're now playing, also ich glaube, der kommt jetzt schon. Ja.
Hört uns zu, wie wir im Internet surfen.
ich hab nämlich letztens wieder mal ins Kinoprogramm geguckt und glaube, hab den gesehen, deswegen... Ja. Also der läuft, den kann man sich angucken.
Ja, jetzt Simon Baker ist da eigentlich auch nur drin, weil er halt so gut aussieht. Das ist nicht wegen seiner schauspielerischen Kompetenz da.
Wir haben natürlich noch einen Schauspieler vergessen, den man als Serienmensch auch kennt, der Herr Merchant, der ist bei The Office sehr
Steven bekannt Merchant, geworden.
Ja, und ich kannte ihn als Stimme von Wheatley aus Portal 2, was... irgendwie etwas seltsam war, diese Stimme plötzlich mit deiner Person dazu zu hören.
The more you know.
Mehr kann man zu dem Film eigentlich gar nicht sagen.
Ja.
Aber
sag doch mal was zu einem anderen Film, weil mir ist nämlich gerade die figurative Glühbirne über dem Kopf aufgegangen. Erzähl doch mal was über den ersten Film, der hier in dem Pad drin steht.
Mama.
Ja.
Ja. Der Film lief
Mama.
Diese Woche in der Sneak Preview im Cinemax in Stuttgart. Endlich mal wieder, muss man ja mal sagen, in der Sneak ein Horrorfilm. Das Interessante an dem Film ist, wurde mitproduziert von Guillermo del Toro. der ja mittlerweile jetzt schon recht bekannt geworden ist durch Filme wie Pan's Labyrinth oder ich glaube, er hat den zweiten Hellboy-Film gemacht. Ich weiß nicht, ob er den ersten Hellboy gemacht hat. Ich glaube, den zweiten auf jeden Fall. Und ja, also Guillermo del Toro, normalerweise bekannt für den schon sehr fantasievollen, aber auch eben schauerlichen Stil in seinen Filmen, was das Artdesign angeht. Und das hat man...
Ja, gut, er hat auch Kung Fu Panda und sowas produziert, also ja.
Ja. Aber selbst da meine ich, diese spezielle kreative Ader immer wieder durchscheinen zu sehen. Das hat man jetzt auch bei Mama, hat man das auch so gesehen, dass da diese Einflüsse einfach da waren, auch wenn er nicht der Regisseur war. Und ja, ist ansonsten ist das so ein relativ klassischer, ich sag mal, Geisterfilm. Was mich an solchen Filmen immer endlos nervt, ist, dass unbedingt immer kleine Kinder irgendwelche schrecklichen Dinge tun müssen.
Ach, die sind einfach so scary, diese kleinen Kinder.
Ich glaube, war das bei The Ring auch schon so? Ich weiß gar nicht mehr. Doch, ja, ich glaube, bei The Ring war das so, wo dieses kleine Mädchen dann so eines von diesen zentralen Bildern war. Und seitdem wird in fast allen Horrorfilmen werden irgendwelche Kinder benutzt, die dann creepy Dinge tun, die schrecklich aussehen, meistens irgendwelche kleinen Mädchen mit langen Haaren und so weiter. Kommt bei Mama auch wieder alles vor. Da sind sogar zwei kleine creepy Kinder drin. Die sind Geschwister. Und der Film beginnt relativ, also man versucht am Anfang sehr schnell in diese Story reinzukommen. Da wird am Anfang ein bisschen hastig das Ganze erzählt. Der Film beginnt damit, dass diese zwei Mädchen einfach ihre Eltern verlieren. Zuerst die Mutter und dann auch den Vater bei der Flucht. Und sie hausen, ich glaube, so circa 5 Jahre in einer verlassenen Hütte im Wald. Das sind so, die zwei Mädchen sind, glaube ich, so 1 und 3 Jahre alt, als sie dort in diese Hütte gelangen. Und nach 5 Jahren werden sie gefunden, weil man hört nicht auf, also ihr Onkel hört die ganzen 5 Jahre nicht auf, nach ihnen zu suchen. Findet sie dann nach 5 Jahren tatsächlich auch wieder. Und die sind danach halt so ein bisschen verwahrlost, könnte man jetzt vorsichtig sagen.
Nach 5 Jahren.
Die verhalten sich dann halt so ein bisschen wie so wilde Tiere. Müssen dann natürlich erstmal wieder irgendwie
resozialisiert werden.
Genau. Was bei dem einen Mädchen, das schon älter war, als es da verschwunden ist, natürlich besser klappt als bei dem einjährigen Kind von damals. Die ist eigentlich fast komplett hinüber, muss man sagen. Dabei stellt sich dann eben für den Onkel und seine Lebensgefährtin, die diese Kinder dann aufnehmen, nachdem sie gefunden wurden, heraus, dass mit den Kindern irgendwas komisch ist. Und offensichtlich hatten die Kinder während dieser 5 Jahre dann Kontakt zu irgendeiner Art von Geist. Und möglicherweise ist dieser Geist dann eben immer noch da und hält weiterhin Kontakt zu den Kindern, nachdem sie wieder in die Zivilisation zurückgekehrt sind. Und daraus ergibt sich dann eben eine Story von vielen schrecklichen, erschreckenden Momenten. Blut gibt es eigentlich keins, also ist jetzt kein Slasher-Horror, sondern ist wirklich so Geister-Erschreck-Film. Und die Hintergrundgeschichte, die dann da so langsam aber sicher entdeckt wird von dem Psychologen, der die Kinder betreut, hat halt schon so ein bisschen was von Pan's Labyrinth zum Beispiel, was so die ganzen Story-Elemente angeht.
Dann kann ich jetzt vielleicht noch kurz sagen, warum mir die Glühbirne gerade über dem Kopf stand. Und zwar Scary Movie 5 besteht zu ungefähr 1 Stunde lang aus einer hanebüchenen Storyline, mit der ich nichts anfangen konnte. Und ich weiß jetzt in diesem Moment, welcher Film da gespooft wurde. Es war Mama. Ja.
Also dann haben die sich aber
Das sind plötzlich zwei Kinder und die reden irgendwas und sag mal, keiner weiß warum.
Gab's im Original auch so eine hispanische Haushälterin, die mit ihrem Staubsauger geschlafen hat?
Nein.
Okay, dann haben sie den Teil dazu erfunden. Aber im Großen und Ganzen war es das. Ne?
Okay,
haben wir das auch geklärt.
Aber das ist doch interessant für den Scary Movie Film. Anscheinend haben die versucht, möglichst viele Filme zu verarbeiten, die im selben Zeitraum rauskommen. Also sich absichtlich quasi über Filme vorher informiert irgendwie, um das.
Naja, ich habe gerade nachgeguckt. Mama lief im Januar schon in den USA.
Ja.
Also das scheint mir eher realistisch zu sein als Evil Dead, der ja wirklich jetzt quasi im April erst angelaufen war.
Okay, ja.
Also das ist schon mal plausibel. Aber danke für den Hinweis, jetzt weiß ich, um welchen Film es da geht.
Ja, für Fans von Geistergeschichten, wo auch ein bisschen Fantasy und Mystery mit drin sein darf, ist der sicher ganz okay. Mich hat er jetzt nicht vom Hocker gehauen, auch wegen dem etwas dann doch übertriebenen Ende, wo es dann doch schon sehr fantastisch wurde. Ja, aber wie gesagt, wenn man das Genre mag, kann man den auf jeden Fall mal angucken.
Jo, klingt gut.
Was ist denn Der Tag wird kommen?
Ja. Haha, ja, das ist mal wieder einer von den sehr, sehr weirden Sachen, die bei uns an der Sneak kommen. Also ein französischer Punkfilm.
Yeah.
Ja, genau.
Was es ist geht denn ein Punkfilm? Also ein Film,
das ist ein Film, in dem Punks die Hauptrolle spielt.
Der den Geist des Punkrock in sich trägt.
So, oder? Bullshit. Entschuldigung. Punkrock ist Bullshit. Naja, es ist ein Film, in dem Punks die Hauptrolle spielen.
Mhm.
So. Oder sagen wir mal, ein Punk eine wichtige Rolle spielt. Es sind zwei Brüder. Der eine ist halt ein Punk, schon ein etwas älterer Punk. Und der andere arbeitet irgendwie so Schlipsträger in so einem Bettenfachgeschäft oder so. Und dieser Film spielt im Prinzip nur in dem, ja genau,
der Film spielt
nur in dem, in diesen, genau, nein, in der Strip, also in dieser Mall irgendwo in Frankreich, wo halt dieses Bettenfachgeschäft ist, und irgendwie lungert da dieser eine Typ, lungert da halt dann auch rum und duscht sich dann so am Kreisverkehr, in der Mitte so ein Brunnen, da duscht er sich dann immer und so. Ja, und irgendwie ist ein total skurriler Film, der hat irgendwie so diese Eigenheit, dass jede Szene irgendwie viel zu lang ist, so, das wird einfach alles überzogen bis zum geht nicht mehr, so, die reden und der Witz wird einfach immer länger durchgezogen, immer länger, und der wird nicht mehr lustig und dann wird er wieder lustig und dann irgendwann will man einfach nur noch, dass es aufhört, und so ist ungefähr jede Szene.
Aber der Film trägt schon den Anspruch in sich, lustig zu sein, also es handelt sich im weiteren Sinne um eine Komödie.
Ja, er ist schon auch lustig, aber halt auf so eine sehr, sehr, sehr seltsame Art. Und ich fand ihn auch eigentlich ganz sympathisch, so, der hat irgendwie so seinen eigenen Stil und er scheißt halt auch irgendwie auf alles so total Punk, so. Es ist halt irgendwie total egal, dass es den Zuschauer vielleicht nervt, wenn es ein bisschen zu lang geht. Der Film an sich ist eigentlich auch schon viel zu lang, also der hat doch irgendwie mindestens eine halbe Stunde zu lang am Ende.
Mhm.
Aber es ist irgendwie ist er halt nicht total schlecht, was mich total irritiert, dass ich den nicht völlig schlecht finde, weil er hat halt so ein, ja, ist halt sehr was Eigenes.
Okay.
Und es sind auch immer dann so Aufnahmen, wo dann im Hintergrund dann noch so absurde Dinge passieren, so ein bisschen, als wäre zwischendurch nochmal Wes Anderson vorbeigekommen, hätte sich total betrunken und dann nochmal so eine Szene gedreht oder so, also.
Der Tag wird.
Weiß nicht, also wenn man irgendwie mal so ein bisschen mal so was sehr, sehr Offbeat-mäßiges angucken will, kann man sich das vielleicht mal zu Gemüte führen.
Le Grand Soir.
Ah, oui.
Okay. Damit haben wir die Sneaks, glaube ich,
so
durch.
Sieht's aus.
Das erwartet euch demnächst im Kino.
Richtig.
Aber es gibt auch noch unheimlich viele Serienneuigkeiten.
Ja,
Continuum geht weiter. Was ist Continuum?
Continuum.
Ach, das ist der kanadische Science-Fiction Zeitreise-Ding, wenn ich es noch richtig weiß, ne?
Genau. Da haben wir in Folge 12 schon mal drüber geredet, also Retinoten 12, könnt ihr nochmal nachhören. Ich habe mir gerade angeguckt, was wir da noch besprochen haben, unter anderem Continuum und Oblivion und Star Trek, und irgendwie habe ich so das Gefühl, wir besprechen nichts anderes. Aber hey, wer das ausführlicher ein bisschen hören will, kann ja nochmal in die Folge 12 reinhören. Und Continuum geht gerade heute, also jetzt, je nachdem wann es hört, wenn für die Live-Hörer heute, für alle anderen, dann dementsprechend ein bisschen früher. Geht es weiter, zweite Staffel, fängt an und ich freue mich total, weil das muss ich dann jetzt gleich morgen dann gucken und so. Weil die erste Staffel war schon echt cool. War relativ kurz, die nächste ist jetzt ein bisschen länger, ich weiß jetzt nicht, ich glaube ein paar Folgen mehr, und mal gucken, wie sie das jetzt weiter auflösen. Ich will ja nicht zu viel spoilern, wer die erste Staffel jetzt noch nicht geguckt hat, Da hat es ja schon mit dem Krawum aufgehört. Jetzt mal gucken, wie sie das so weitermachen. Ja.
Okay, dann würde ich noch schnell ein paar Kurznews einmoderieren.
Geh ab.
Der erste Menüpunkt wäre, wir haben ein genaues Datum, wann es mit Breaking Bad weitergehen wird.
Ja, wann denn?
Das ist der 11. August um 9, also um 9 p.m. Das ist aber halt der 12. August nach unserer Zeit. Das heißt, den 12. August solltet ihr euch vielleicht in den Kalender schreiben. Und dann wird es 8 Folgen geben, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann ist es vorbei. Und ich glaube, ich rede von und ich spreche für uns alle, wenn ich sage, das wird glorreich und ja, da freue ich mich drauf. Ist auf jeden Fall eins der Serienhighlights des Jahres für mich und ich werde traurig sein, wenn es dann irgendwann vorbei ist. Und dann gibt's außerdem noch Neuigkeiten aus dem Bereich der Animationsserie. Da gibt's ja das Family Guy Spin-Off namens Cleveland Show.
Ach ja, genau, ja, richtig.
Und das sieht so aus, als würde das jetzt einfach sang- und klanglos einschlafen. Fox hat diese Serie jetzt nicht offiziell abgesetzt, aber sie haben auch keine neue Staffel bestellt und die Quoten waren auch eher so mäßig und dementsprechend kann man jetzt, glaube ich, so guten Gewissens davon ausgehen, dass Cleveland Show quasi abgesetzt wurde.
Habe ich sowieso nicht verstanden, warum das überhaupt sein musste, warum man da unbedingt gerade ja, mit dieser Figur irgendwie ein Spin-Off machen
die
musste.
Etwas perfide Erklärung wäre natürlich, weil man auch die nicht weiße, nicht männliche Zielgruppe für Animationsserien zu Primetime kriegen wollte. Hm. Ist jetzt vielleicht in dem Fall einfach nicht gelungen.
Vielleicht doch zu platt.
Ja, ist, ich habe es eigentlich immer ganz gern gesehen, hatte halt einen eigenen Stil, war jetzt eben doch ganz anders als Family Guy. Aber ich frage mich ja, ob wir jetzt in der nächsten Staffel Family Guy, ob Cleveland dann einfach an die Tür klopft und sagt, so, hi, ich bin jetzt wieder da. Und meint, ja, ist wieder in Quahog angekommen.
Das würde sich anbieten.
Ja, und dann gibt es noch Neuigkeiten über Community. Da haben wir auch schon mal eine reguläre Folge drüber gemacht. Auch da sieht es nicht so toll aus. Es gibt noch kein offizielles Statement von NBC dazu, aber sie sind halt doch nicht so toll angekommen. Schwankt ein bisschen, was die Quoten angeht. Und wenn überhaupt, dann könnte Community wohl noch in eine nächste Staffel retten, dass halt die anderen Serien auf NBC noch schlechter laufen.
Bis auf Revolution wahrscheinlich.
Bis auf Revolution vielleicht, ich weiß es nicht.
Weil da sind, glaube ich, die Quoten bisher immer noch ziemlich gut, erstaunlicherweise.
Ja, es ist ja
Community
auch.
Community hat ja auch schon so ein bisschen was verloren, so. Community irgendwie so.
Ja, unter anderem
die
den Showrunner.
Staffel so ein bisschen. Ja, ja, die aktuelle Staffel ist ja auch schon so ein bisschen so ein Mix gemischt, so. Also es war bis jetzt noch keine Folge, die so fuck yeah erzeugt hat. Das ist vermutlich schon auch ein bisschen daran dem geschuldet, dass der Showrunner halt weg ist.
Ja, und obwohl es jetzt noch kein offizielles Statement dazu gibt, kann man vielleicht sagen, die ist gerade wohl akut gefährdet. Ja, das waren die Kurznews, die ich noch vorbringen wollte. Dann könnten wir vielleicht noch kurz was in eigener Sache sagen. Marcel und ich haben eine kleine Pilotenprüfung zu einer Serie aufgenommen, die heißt Da Vinci's Demons. Die konntet ihr jetzt noch nicht hören, obwohl wir am Ende der Pilotenprüfung, glaube ich, Werbung für diese Sendung jetzt gerade machen.
Werbung am Ende des Folge.
Das wird dann eine komplizierte Sache. Entweder wir warten jetzt noch 2 Wochen mit der Veröffentlichung, damit es wieder stimmt, oder wir verwirren unsere Hörer komplett. Auf jeden Fall, die wird, ich hoffe, in den nächsten 1-2 Tagen online gehen. Und ja, da werden wir dann noch ein bisschen was darüber erzählen. Die hat jetzt gerade angefangen, ist aber wohl so gut angekommen, dass auch die zweite Staffel gleich bestellt wurde. Und es ist so eine lose in der Vergangenheit verortete Fantasy-Serie, die so dem Namen nach sich mit Leonardo da Vinci beschäftigt, sich aber, glaube ich, so doch die größtmöglichen Freiheiten bei der Behandlung dieses Stoffs herausnimmt. Und was wir davon halten, könnt ihr vielleicht einfach dann in der Pilotenprüfung nachhören, sobald sie online geht, bei uns im Feed vom Retina.
Was ein bisschen seltsam ist, ist tatsächlich, dass, obwohl jetzt erst nur eine Folge gelaufen ist, schon die zweite Staffel bestellt worden ist. Ich meine, gut, es war jetzt für diesen Sender...
Ja, und die hatte nicht mal so gute Einschaltquoten auch.
Na gut, für diesen Sender Struts.
Aber sie lief halt auf Start.
Naja. Genau.
Und Start hat halt überhaupt keine Einschaltquoten. Und
genau, deswegen war es die beste, die dieser Sender jemals bisher überhaupt hatte. Von daher könnte man das vielleicht als gerechtfertigt sehen, aber... Wer weiß, also ich meine, ich war jetzt bei der Pilotenprüfung nicht dabei. Ich fand, ich werde wahrscheinlich Da Vinci's Demons noch ein bisschen weiter gucken, aber es war jetzt nicht übermäßig der Bringer. Ja, also boah, ganz schön gemacht, aber jetzt nicht, wo man sagt, boah, müsst ihr euch unbedingt alle angucken. Naja. Gut. Aber dafür gibt es andere Serien, die jetzt viel, viel mehr bald rauskommen. Irgendwie ist es ja total der Trend gerade, dass Leute, dass Firmen meinen, für ihre eigenen Netzwerke nochmal so Sachen zu produzieren. Wir hatten es ja.
Netflix ist ja vorausgegangen.
Genau, ja. Netflix mit House of Cards, ne?
Unter anderem, ja.
Genau, dann hat. Ja, jetzt Amazon gesagt, sie bringen jetzt Zombieland irgendwie exklusiv raus.
Und ja, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen, zu den Piloten, die gerade so auf Amazon stehen.
Und noch eine Neuerung ist halt, dass Microsoft jetzt gesagt hat, sie wollen an Heroes. Heroes hatten wir auch mal, glaube ich, eine Retina-Cast-Folge zu. Ja, auf jeden Fall. Weil die erste Staffel war ja total klasse. Und Microsoft will jetzt in diesem selben Universum zumindest auch eine Serie rausbringen und es irgendwie auf ihrem Xbox-Netzwerk verticken. Ja. Nicht mit denselben Charakteren, obwohl wohl einige als Gaststars mit auftreten sollen. Also schon im selben Universum, andere Leute. Könnte ganz interessant sein.
Ja, wie heißt der? Zachary Quinto können sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr leisten dafür.
Ja, ich finde auch bei Star Trek immer, ich denke immer an Tyler. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das mal rauskriege.
Ja, das folgt halt sozusagen dem Trend gerade, dass Firmen, die so traditionell nichts mit Content-Produktion zu tun haben, sondern eigentlich nur mit Content-Verwertung, sich jetzt auch an das heiße Eisen der Produktion rantrauen. Also alle Meldungen, die ich jetzt dazu gefunden habe, klingen so ein bisschen vage, was Microsoft da jetzt genau dran damit vorhat, und das klang sogar so ein kleines bisschen, also so allgemein formuliert, was da aus der Richtung kam, dass man vielleicht sogar davon ausgehen könnte, dass sie eigentlich nur die Franchise irgendwie für Spiele oder sowas haben wollen, aber der Konsens im Netz scheint schon zu sein, dass Microsoft jetzt auch aktiv daran interessiert ist, selber Serien aus der Taufe zu heben und die dann halt mutmaßlich ihren Xbox Live Gold Subscribern gegen Mehrwert irgendwie anzubieten. Und nachdem Heroes, wie auch immer das jetzt dann in den späteren Staffeln angekommen ist, glaube ich, sich doch einer soliden Fanbasis erfreut, wird es mir schon nicht ganz unplausibel vorkommen, dass sie sich dann dafür entscheiden, um dann ein bisschen Marketing-Buzz zu generieren für ihre Plattform.
Serien sind halt der heiße Shit.
Das
muss man haben.
Das serielle Erzählen.
Ja, trotzdem komisch, dass Microsoft sich da nicht quasi eine eigene Serie irgendwie generiert.
Viel
oder
zu teuer.
Viel zu teuer, meinst du?
Selber Dinge ausdenken, wer macht das denn noch?
Ja, es ist schon ein bisschen traurig, oder? So die Anzahl der Sequels, die so parallel in einem Kino zu jedem beliebigen Zeitpunkt laufen, und der Reboots und der... Man sollte wirklich meinen, es gäbe keine Menschen mehr, die irgendwie kreative eigene Ideen hätten.
Es gibt halt niemanden, der sie bezahlt dafür. Weil man kann natürlich besser einschätzen, wie irgendwas, was schon mal gelaufen ist, ankommt und wie gut der Return of Investor sein wird, als bei Sachen, wo man überhaupt noch gar keinen Kontakt zum Publikum hatte. Das Risiko ist einfach das, ne?
Es ist ein kaputtes System.
Deswegen
sind alles wir kaputt. Alles
kaputt. Man kann alles kaputt machen. Naja, deswegen sind wir auch die letzten Jahre immer so mit so Vampir-Stories dann überschwemmt worden, weil irgendjemand mal gedacht hat, irgendwie, das ist cool. An Science Fiction so ein bisschen zurückgegangen, haben wir auch schon ein bisschen beheult. Ja, das ist schon irgendwie, Fantasy hat groß die Leute jetzt abgeholt und irgendwie alles muss nur noch Game of Thrones sein und keine Ahnung. Schon ein bisschen.
Aber vielleicht komisch. Kommen wir irgendwann auch bei Serien noch zu diesem Crowdsourcing Internetphänomen, dass dann Sachen, die im Internet irgendwie hochkommen, dann irgendwann mal auf die große Bühne ins Fernsehen gelangen und dadurch vielleicht zumindest so neue Ideen dann auch mal produziert werden.
Und nachdem Veronica Mars ja jetzt so viel, also für den Film so viel Geld eingesammelt hat, zeigt ja auch, dass die, wenn man schon eine Fanbase hat, dass da tatsächlich auch was zu reißen ist noch. Also das war damals oder früher ja auch nicht so der Fall. Da hat man vielleicht Briefe geschrieben an den Sender und gesagt, bitte setz es nicht ab.
Und irgendwie. Der Sender hat es dann an die Pinnwand gehängt und drüber gelacht.
Ja, genau. Und jetzt? Ich warte ja, bis Firefly jetzt einen Reboot kriegt. Über Kickstarter. Also
dann viel Geduld.
Ja, genau. Also das, ich erwarte das jetzt quasi demnächst.
Hast du das geschrieben, dass du das erwartest? Sonst wissen die ja gar nichts von dieser Erwartungshaltung.
Doch, ich habe Nathan Fillion direkt angerufen und gesagt, jetzt mach mal auch Kickstarter
das muss jetzt.
Und so.
Bring das.
Ja, mach mal. Der heult da auch schon die ganze Zeit rum. Der muss nur noch mit seinem Castle fertig werden und dann geht das wahrscheinlich gleich
los. Ja, das Problem ist halt, Serien sind echt schon mal preisteuer. Und selbst wenn man dann irgendwie so die erfolgreichsten Kickstarter-Projekte sich anschaut, da kamen dann vielleicht mal 5 Millionen rum. Und dann kriegen die Leute für die 5 Millionen aber noch wenigstens noch ein anfassbares Produkt nach Hause. Ob es wirklich für eine Serie, ob da schon genug, schon genug Crowd da ist für das im Crowdsourcing, um sowas zu stemmen, bin mir nicht sicher. Aber wenn es mal irgendwann soweit ist, dann ist wahrscheinlich Firefly tatsächlich ein guter Kandidat dafür.
Also wir werden es auf jeden Fall erleben. Ich bin mir sicher, dass das, wer weiß, ob es dieses Jahr passiert, aber nächstes Jahr dass man so komplette Serien auch crowdfunden kann. Das wird kommen, auf jeden Fall.
Ja, dann lass uns doch einfach mal am 21. April 2014 drüber reden.
Ist okay.
Schon im Kalender.
Ich schreibe es im Kalender. Okay, es war ein spannender Monat oder ein spannende zwei Wochen für die Serienlandschaft. Es gab noch eine weitere Serie, die dahingehend erwähnenswert ist, als dass sie aus der Masse der TV-Produktion anderweitig heraussticht. Das Stichwort ist Defiance. Wer von euch hat die denn gesehen, außer mir?
Ich nicht. Ich habe aber, als ich Bioshock gekauft habe, gesehen, dass es ein Computerspiel gibt, das genauso heißt.
Ja, danke für die Überleitung.
Eine gigantische Brücke.
Nein, ich wollte sagen, danke für die Brücke, Marcel. Das ist genau der Witz an der Serie. Sie ist jetzt angelaufen im April. Die erste Staffel ist auch abgedreht, meines Wissens. Und gleichzeitig startet jetzt aber ein MMO, ein Massively Multiplayer Online Game. Ich glaube nicht, dass es wirklich Roleplay ist. Aber so ein Shooter eben. Und das wurde angeteasert, wie ich es noch nicht erlebt habe. Ja, es revolutioniert das Genre und die Entscheidungen, die Spieler treffen, werden direkte Auswirkungen haben auf das, was in der Serie passiert. Also damit ist schon angedeutet, es befindet sich alles im selben Universum. Sie wollen das alles total interaktiv gestalten und ja, das Ganze spielt auf der Erde. Setting finde ich nämlich ganz interessant, deswegen sage ich es kurz. Das Ganze spielt auf der Erde in der Zukunft und in der Vergangenheit der Seriengegenwart, also eben so ungefähr 30 oder 33 Jahre vorher, sind eben ein paar Aliens angelandet, weil sie irgendwie ihr eigenes Sonnensystem verlassen mussten, weil das irgendwie nicht mehr so toll bewohnbar war. Und die kommen dann an der Erde an und meinten, hier ist doch gemütlich, lass mal hier bleiben. Und wie es dann so kommen musste, bricht eben ein Krieg aus und der dauert eine Weile und diverse Jahre später endet dann dieser Krieg und jetzt leben so quasi 7 oder 8 Spezies nebeneinander auf dem Planeten Erde her. Und das ist der Moment, wo ich glaube 12 Jahre nach Ende dieses Krieges unsere Serie startet. Und auch das Spiel spielt, aber das Spiel ist, glaube ich, Ich versuche es gerade zusammenzukriegen. Also sie befinden sich, glaube ich, im selben Bundesstaat, so beide Kalifornien, aber es ist so ein anderes Gebiet. Also man trifft dann, glaube ich, im Spiel deswegen nicht zwangsläufig irgendwie ständig die Figuren aus der Serie und so. Und was ich daran halt relativ interessant finde, ist erstens, wie sie diese Interaktion jetzt genau einlösen wollen, wenn die erste Staffel bereits fertig ist und das Spiel jetzt startet. Also das heißt ja quasi jetzt schon, so jede Form der Interaktion kann dann nur in einer der kommenden Staffeln passieren, sofern es da eine geben wird. Über das Spiel kann ich jetzt leider nichts sagen, das hätte ich gerne angespielt. Dafür, dass es einen Metascore von 62 hat, war es mir jetzt allerdings keine 50 Euro wert, um euch so sagen zu können, wie es genau sich so spielt. Es ist, wie gesagt, ein MMO. Die Kritiken waren, sagen wir mal, äußerst durchwachsen. Und die Sache mit der Interaktion ist ja bestenfalls jetzt eben eine Geschichte der Zukunft. Aber die Marketingmaschinerie lief und läuft auf vollen Touren. Das heißt, so dieses Multimediale im Wortsinn, ja, so dieses Serienuniversum, das sich quasi über die verschiedenen Konsumptionsmedien zieht. Das ist wohl so das große Verkaufsargument für die Serie. Aber
ja, Paris ist voll davon.
Nicht nur Paris ist voll davon, das ist quasi alles voll davon. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr Lust habt, vielleicht könnten wir mal so über die ersten zwei Teile, die ersten zwei Folgen reden. Vielleicht in der Pilotenprüfung oder so. Zumindest das Konzept ist schon mal ganz spannend. Bislang, um das gleich mal vorwegzusehen, überzeugt mich so weder die Serie noch das Spiel so richtig. Aber okay. Ich bin ja immer für Experimente und interessante neue Ansätze. Und zumindest in dem Department scheint sich die Serie ja durchaus zu empfehlen.
Okay. Also klingt auf jeden Fall was ich mir jetzt mal angucken werde. Und dann können wir durchaus mal eine Pilotenprüfung zu machen. Ja.
Was haben wir denn sonst noch? Amazon, du hattest es schon angesprochen.
Es hört gar nicht mehr auf mit den Serien.
Das ist ja, ich sag ja, es waren aufregende zwei Wochen.
Ist doch schön. Sonst jammern wir immer, dass wir zu wenig haben. Und hier geht's ab.
Diese Woche mal richtig viel.
Zeit hat man ja gar nicht für den ganzen Content. Das ist ja richtig.
Genau, wir hatten vorhin schon über Microsoft geredet, die für ihre Online-Plattform Serien produzieren. Amazon war ja bekannt, dass die in dieselbe Richtung gehen wollten. Amazon hat jetzt ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt. Und die haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben jetzt einfach mal so zwei Hände voll Piloten für Serien produzieren lassen. Und anders als wie das so üblicherweise mit Pilotproduktionen für Serien stattfindet, dass da halt ein Pilot produziert wird und dann wird der von den Verantwortlichen bei einem TV-Sender angeguckt und die entscheiden dann, ob die Serie eine Chance kriegt oder nicht. Hat Amazon diese Piloten, die sie produzieren haben lassen, oder ich weiß nicht, ob es alle sind, aber zumindest doch eine größere Anzahl von Piloten, einfach mal online gestellt auf ihrer Video-on-Demand-Plattform, nicht bei Amazon.de, sondern bei Amazon.com. Und die kann jetzt jeder mit einem Amazon-Account auch einfach ohne, ich betone das mehrmals, zumindest aktuell ohne Geofencing, also nicht geogefickt, anschauen und sie bitten dann im Abspann darum, dass man doch seine Meinung darüber kundtun wolle. Und diese Video-on-Demand-Piloten, die da jetzt gerade angeboten werden, da sticht aus meiner Sicht einer besonders heraus und das ist, Trommelwirbel, Marcel.
Zombieland!
Genau, Zombieland, die Serie, hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendwelchen News diskutiert. Ich glaube, Fox war in heftigen Verhandlungen oder es war im Gespräch, ob Fox aus dem Film Zombieland, aus der Franchise, eine Serie machen wollte. Ist jetzt wohl nichts geworden, aber Amazon hat sich der Sache angenommen und Amazon hat jetzt einen Piloten, also quasi die erste Folge von Zombieland, der Serie, online gestellt und ihr könnt das alle anschauen jetzt.
Ja, und es ist ein etwas desorientierend, weil sie haben natürlich, Amazon ist ja eine Firma, die vor allem durch ihre Sparsamkeit bekannt ist, ein offensichtlich sehr geringes Budget in diese Serie gesteckt und sich natürlich nicht Jesse Eisenberg und Woody Harrelson und die ganzen anderen Nasen geleistet, sondern halt irgendwelche dahergelaufenen Schauspieler. Und es ist halt extrem verwirrend, weil sie genau die gleichen Charaktere spielen. Aber es ist jetzt auch nicht so ganz schlecht. Also wir reden dann in der PP drüber.
Ja, wir machen auch dazu eine kleine Pilotenprüfung. Ich kann aber schon mal sagen, dass das, was du erwähnt hast, so dieses etwas knappe Budget, ist durchaus ein Faktum ist, dass die anderen Piloten, die dort online stehen, zumindest in die ich reingeschaut habe, dass die das Problem auch teilen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es kostet nichts und man kann es sich einfach anschauen. Und insbesondere für jeden, der Zombieland den Film gut kann, kann ich es auch bedenkenlos empfehlen, einfach mal reinzuschauen. Und ja, das Konzept ist natürlich relativ interessant. Das heißt, was jetzt halt gut ankommt und was viel gesehen wird und was die Fans gut finden, das hat halt eine reelle Chance, dann tatsächlich auch in eine Serie gegossen zu werden. Und das ist ja grundsätzlich schon mal eine gute Sache, nicht?
Ja. Ist nicht ohne Charme so eine Idee. Ist schon gut.
Mehr genau. Serien.
Dann HBO, die alten großen, die gibt's ja auch noch.
Ja, der bekannte Pay-TV-Sender, der sich in erster Linie dadurch auszeichnet, dass er quasi unendliche finanzielle Reserven hat, hat sich gerade wieder dadurch ausgezeichnet, dass er quasi unendliche finanzielle Reserven hat und hat den Bieterwettstreit für ein neues Drama gewonnen. Das trägt den Namen Down Low. Wird von so einem Singer, Songwriter, Sänger, Drehbuchschreiber namens John Legend hergestellt. Und das trägt den Namen Down Low, habe ich schon gesagt. Und das Ganze sticht so ein bisschen durch die Thematik raus, mit dem es sich beschäftigt. Es spielt so ein bisschen im Hip-Hop-Milieu in South Beach. Und das ist halt deswegen interessant, weil der Rapper-Protagonist eben schwul ist und das ist eben in diesem Testosteron-gefütterten Hip-Hop-Milieu, in Ermangelung eines besseren Wortes. Eben ein Problem und damit wird sich die Serie eben beschäftigen. Und ich fand es relativ interessant, so die Reaktionen, die man darauf bekommen hat. Es schien mir so ein bisschen zweigeteilt zu sein. Die einen haben HBO so quasi für den Mut und für ein unkonventionelles Serienkonzept gelobt. Und Prost. Und der andere Teil, der schien so ein bisschen Schwierigkeiten zu haben, mit dem Konzept was anfangen zu können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Konzept, dass sich weiße heterosexuelle Männer nicht zwangsläufig mit jeder Serie, die im Fernsehen kommt, identifizieren können sollen oder müssen. Oder ihr wisst, was ich meine.
Also es hört sich echt spannend an, muss ich sagen.
Ja, es ist mutig. Also wenn man nichts anderes drüber sagen kann, dann doch zumindest das. Und das, ich freue mich drauf. Wird sicher eine feine Sache und HBO steht nun mal immer noch quasi garantiert für Qualität und allein der Umstand, dass hier wohl mehrere Sender jetzt darum gebuhlt haben, spricht noch zusätzlich dafür. Also ich freue mich drauf und ich verspreche auch, ich bleib dran und erzähle was drüber, falls es da was Neues gibt in der Sache.
Yay.
Okay.
Sind wir durch mit Serien?
Geschriebenes Wort. Ja,
geschriebenes Wort. Fertig mit Serien. Ich glaub's ja nicht. Ihr habt was gelesen? Ja, was denn?
Wir haben Bücher gelesen. Total cool. Wir haben in einer der ersten Retinauten, wenn ich mich alles täusche, habe ich mal einen Kickstarter gepickt. Von dem Herrn Jack Chang. Das ist so eine Person, die schreibt und irgendwie Dinge macht. Und sein Buch ist fertig. Also es war auch eine irgendwie vorbildliche Kickstarter-Sache, wie er das gemacht hat. Es gab da immer so, jede Woche so hat er so ein paar Zeilen geschrieben, wie das so vorangeht, die Arbeit an dem Buch, und hat da irgendwie immer sehr intelligente kleine Essays abgeliefert dazu. Und jetzt habe ich eben vor ein paar Tagen die E-Mail bekommen und das E-Book dann runterladen können und das gelesen. Und es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Also das ist so grundsätzlich geht es um die Beziehung zwischen dem Protagonisten, das ist ein Interface-Designer, und einer jungen Dame, die sich mit K bezeichnet, die eben so Technologie irgendwie nicht so gut findet. Und das Ganze spielt so ab sofort im Hintergrund so der Start-up-Szene in New York mit so dieser Cheng, der ist auch da so, glaube ich, kennt er sich da auch so aus persönlicher Erfahrung aus und der beschreibt es sehr, sehr eindrücklich und sehr gut, so wie das ist, so diese, oh, wir verändern die Welt, aber gleichzeitig fragt man sich natürlich auch, was man da eigentlich macht, den ganzen Tag am Computer zu sitzen, und das macht er irgendwie sehr, sehr schön, das zu beschreiben. Er kann sowieso auch, es ist wunderbar, wunderbar geschrieben, das kann man ihm auf jeden Fall auch.
Okay, und wer damals den Kickstarter verpasst hat und das Buch jetzt lesen will, nach der Empfehlung von Marcel, man kann das kaufen. Sowohl im iTunes Buchladen als auch bei Amazon in E-Book-Form herunterladen, kostet, soweit ich das sehe, $9.90. Nein, Amazon hätte gerne $13.19 dafür.
Aber ich glaube, man kann es bei ihm auch direkt kaufen, dann ist es wahrscheinlich etwas günstiger.
Okay.
Auf jeden Fall ist es ganz schön. Es ist, hat auch so seine Momente, wo er so ein bisschen so den Gibson raushängt und so Zeitgeistanalyse macht. Das habe ich auch immer gern. Zeitgeist ist ein schönes Wort. Und ja, kann man mal lesen. Ist schön.
Deswegen gibt es dieses Wort Zeitgeist ja auch so in Englisch, weil die haben kein besseres dafür.
Ja, und wenn du Deutscher bist, darfst du es auch unironisch benutzen, weil es ist ja deine Muttersprache.
Und Doppelgänger. Auch total gut.
Ja, und Abseil.
wir waren bei Büchern. Du hast noch mehr gelesen?
Ich habe noch mehr gelesen. Ich habe so, irgendjemand hat mir schon gesagt, hast du schon mitbekommen, dass irgendwie es den neuesten Artemis Fowl Band gibt? Wir erinnern uns, das sind diese Teenager-Bücher, die man halt irgendwann mal angefangen hat zu lesen und dann jetzt irgendwie so dann doch immer noch liest.
Nee.
Also ich schon. Ich finde die ganz angenehm. Naja, es ist jetzt irgendwie das achte und dann auch das letzte. Und ich habe dazu auch nicht so unfassbar viel zu sagen, außer dass das jetzt schon sehr lieblos war im Vergleich zu den vorigen.
Ist halt also das letzte.
Ja, das ist schon, es ist immer noch so, wie es halt immer ist, so die Elemente sind alle da, aber so das so, es gibt irgendwie keine neuen Schauplätze mehr, das Ganze ist irgendwie nur so eine kontinuierliche Action-Szene so. Deswegen liest sie sich doch irgendwie total schnell weg. Und es ist irgendwie, es wirkt schon sehr runtergeschrieben so. Ja, aber damit ist die Serie jetzt abgeschlossen. Es ist auch, glaube ich, ganz gut. Man hat auch das Gefühl, dass er ihren Käufer jetzt auch langsam genug hatte. Aber ja, also wer da jetzt noch nicht eingestiegen ist, der braucht es auch wirklich nicht lesen. Ich nehme an, wenn man jetzt schon die 7 Bände davor gelesen hat, wird man den 8. jetzt auch noch lesen, aber man braucht da jetzt nicht hinrennen und ihn jetzt auf der Stelle lesen. So gut ist es nicht.
Okay.
Ich habe auch was gelesen. Ich lese gerade was. Ich bereite mich sozusagen seelisch, moralisch darauf vor, dass ja bald Star Trek im Kino kommt. Und deswegen habe ich mir mal wieder ein paar Star Trek Bücher rausgesucht. Und ich lese gerade die 8. Staffel von Star Trek Deep Space Nine. Also gab ja im Fernsehen nur 7 und in Buchform gibt es eine 8. und jetzt seit neuestem vor ein paar Monaten auch, oder naja, noch nicht so lange her auf jeden Fall, auch eine 9. Staffel. In der 8. gibt es 10 Bücher und in der 9. bisher 3, 4 oder sowas. Gibt es in Deutsch und Englisch. In Deutschland werden die vom Crosskult Verlag herausgegeben. Und finde es total gut, dass es da noch weitere Storys gibt und doch mal wieder so ein bisschen ins Star Trek-Universum abtauchen. Und deswegen habe ich mir die jetzt mal rausgegriffen. Und ich mag das auch immer so ein bisschen, wenn es längere Geschichten gibt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich gucke mir jetzt mal die 8. Staffel Deep Space Nine an und liest sich gut weg. Mache ich so auf dem Kindle, weil das sind jetzt Bücher, die muss man sich nicht unbedingt hinstellen ins Bücherregal, deswegen passt das fürs Kindle ganz gut.
Das heißt, das schließt einfach nahtlos an.
Genau. Das schließt nahtlos an. Also so wie es am Ende der 7. Staffel halt war, da geht's dann, wird die Geschichte gleich weiter eingesetzt. Also Kira ist Commander der Station und Benjamin ist ja weg und was die ganzen Leute dann so machen, ist sehr gut zu lesen.
Cool, das war mir nicht geläufig, dass das tatsächlich mal irgendwie weiterging. Ja.
Ja, habe ich, ist mir auch erst seit, ich hatte es schon vor ein paar Jahren, also die 8. Staffel gibt es schon ein bisschen länger, die 9. ist wie gesagt jetzt gerade relativ aktuell. Mal so irgendwo im Hinterkopf hatte ich das schon mal gehört, aber nicht so wirklich mehr angeschaut und jetzt hatte ich vor ein paar Monaten mal ein bisschen Zeit und habe mir dann mal die ersten 3 Bücher gekauft und bin jetzt gerade beim 3. so zu lesen. Ja.
Okay. Ich habe auch noch ein Buch hier drin stehen. Beginne ich einfach mit damit jede die Dankbarkeit dem Incomparable Podcast auszusprechen.
Ah.
Die haben nämlich neulich ein Buch besprochen und das heißt The Rook. Und die fanden das alle toll und das ist selten genug. Und geschrieben ist das von Daniel O'Malley. Das ist ein Australier, der, glaube ich, irgendwie in den USA zur Uni ging. Aber das Buch spielt in England, weil er irgendwie ein großer Fan des Landes ist. Und ich habe mir das jetzt sozusagen, nachdem ich den Podcast gehört hatte, auch reingezogen. Und ich bräuchte keinen Moment und ich habe viel Zeit mit dem Buch zugebracht. Gelegentlich brauche ich mal eine Weile, bis ich so in so ein Buch reinfinde, aber da war ich so sofort drin und es ist wirklich toll. Es geht quasi um eine staatliche Geheimorganisation, die sich so mit dem aus Übernatürlichen zusammensetzt. Es ist quasi so ein bisschen James Bond meets X-Men meets noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht erzählen will, weil wie soll ich sagen?
Spoilers.
Weil genau, und ihr sollt ja auch noch ein bisschen Spaß haben daran. Genau, da muss ich vielleicht kurz davor warnen, die bei Incomparable sind da relativ schamlos, da auch ein paar Sachen wegzugeben, die ich jetzt schon gerne vielleicht lieber im Buch gelesen hätte, aber ich bin jetzt auch nicht sehr empfindlich. Das nur sogar kurz als Warnung, falls ihr jetzt da kurz rüberspringt und euch da anhören wollt, weil die das natürlich jetzt über 1,5 Stunden besprechen und nicht wie ich jetzt über 2 Minuten. Aber was ich halt doch noch sagen will, ist, dass das Buch wirklich ein Feuerwerk von guten Ideen ist und es ist sehr gut geschrieben und es ist unheimlich kreativ gemacht, was zum Beispiel diese Spezialkräfte angeht, die beschriebenen Mitarbeiter des CK, so heißt diese Organisation, haben. Und alles in allem waren, glaube ich, alle begeistert, mit denen ich bisher drüber gesprochen habe. Klare Empfehlung an dieser Stelle. Cool. Link dazu gibt es in den Shownotes. Kostet auch nur, wenn man es auf einem E-Reader haben will, 6,24 € aktuell. Gar nicht zweimal drüber nachdenken, einfach kaufen und Spaß haben.
Schön. Haben wir noch geschriebenes Wort?
Nee, das war's.
Gut, dann können wir jetzt noch ein bisschen Geld werfen und dann sind wir, glaube ich, auch fertig für heute.
Wirf Geld.
Ah, ich werfe Geld, ja. Also es gibt einen schönen Kickstarter, der mir über die vor ein paar Tagen über den Weg gelaufen ist. Bill the Galactic Hero ist ein von Alex Cox, er ist irgendwie ein Filmemacher, der Filme gemacht hat, deren Namen ich schon mal gehört habe, die mir aber jetzt alle gerade entfallen sind. Und er würde gerne einen Low-Budget-Science-Fiction-Film drehen, so im Stile der guten alten Zeit. Ich glaube, er will das so noch auf 35mm machen und in Schwarz-Weiß und mit Modellen anstatt CGI an der meisten Zeit. Und er kann das eben für wenig Geld machen, weil er ist irgendwie Filmprofessor und er nimmt dann halt einfach seine Studenten für die Arbeit. Ja, es sieht sehr gut aus, was er da so plant. Es ist irgendwie eine Adaption von einem Roman des gleichen Namens. Dieser Roman war eine Antwort auf Starship Troopers. Das hat man auf jeden Fall schon mal gehört.
Mhm.
Ja, ist auch so Antikriegs-Content, aber genauer weiß ich es nicht, ich habe es nicht gelesen. Er sieht vielversprechend aus, ist auch schon gefundet, also man kann eigentlich nur noch Geld hinterwerfen, damit es ein bisschen weniger extrem low-budget sind. Oder damit man halt den Film dann haben kann.
100.000 Dollar Budget minus Handlingkosten für Kickstarter, ist jetzt nicht so viel, was da am Ende übrig bleibt. Ja. Aber die sind zuversichtlich, dass
da. Ja, aber sie scheinen sich ja auch komplett bewusst zu sein, was sie da machen. Also der ist auch ein Veteran, der
gut
macht das nicht zum ersten Mal. Ja, und noch was Kleines. Es gibt dieses Werwolf, das kennt man aus, dieses Spiel, wo man seine Freunde belügt.
Das Party-Spiel.
Das klingt wie was ich kenne.
Das Party-Spiel, wo man seine Freunde belügt. Also nicht das, wo man sein ganzes Leben lang die Freunde belügt, das ist ein anderes. Aber es gibt einen schönen Kickstarter, wo jemand so, da gibt es ja dann so Karten, wenn man das so Deluxe spielen will, hat man dann so Karten, wo die Rollen draufstehen, die man so hat. Und da möchte jemand gern ein Set kickstarten.
Okay, das ist aber auch schon overfunded.
Ja, wir sind halt zu langsam. Wir müssen einfach auf einen täglichen Release.
Ja, wechseln. Wobei überfunden ist jetzt auch nicht schwierig, wenn man sich ein Ziel von $200 setzt, muss ich mal sagen. Also, ja, wenn man sich ein Ziel von $200 setzt und dann doch 34.000 reinkommen, mag das jetzt erstmal nach unheimlich viel überfunded klingen, aber andererseits, ja.
Das Schöne ist auch, er hat einfach nur ein Pledge-Level.
$50 und danke.
$20, wenn du nicht in den USA wohnst.
Ja, mit 20 Leuten war das Projekt gebackt.
Schön. Ja. Ich glaube, uns bleibt nur noch, oder habt ihr noch letzte Worte?
Ich habe noch letzte Worte, wir sind auf ADN.
Ja, das hätte ich jetzt natürlich ganz
smooth. Ach so, das hättest du auch gesagt.
Eingebaut.
Ja, ganz smooth. Na gut. Trotzdem, wer Up.net kennt, wir sind jetzt auch da und ihr könnt uns da folgen und wir gucken uns das Ganze mal an. Vielleicht wird das ja das nächste Twitter oder.
Und ja, und vielleicht posten wir da auch mal was. Mal schauen.
Ja, erstmal müssen wir
Followers. Ich lese da ganz gerne.
Du liest da gerne.
Ja, benutzt das ist so low, da ist halt low, da ist halt nichts los.
Wie Twitter 2006 ungefähr, wo man einfach so die Timeline von allen Usern auf der Startseite anschauen konnte.
Gut, aber wir müssen jetzt nicht groß über ADN reden. Wer nicht weiß, wer es ist, dem ist es auch egal. Und wer da ist, der kann uns jetzt auch folgen. Genau. Aber ihr könnt natürlich auch auf Twitter und Facebook und so vorbeikommen und uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr das alles nicht mögt. Gebt mal Feedback.
Genau.
Ja, also wie immer, Feedback, retinacast.de und so. Da gibt es ein Kommentarfeld unter der Sendung und ein Formular für die persönlichen Anschuldigungen. Und das Ganze gibt es natürlich auch auf Twitter, wo wir auch die Sendungen dann ankündigen. Ja, es gibt den Flatter-Knopf, den könnt ihr auch drücken für mehr Technik und damit wir hier in Saus und Braus unsere Sendung in unserem runden Tisch veranstalten können.
Nackt.
Komplett nackt. Ja. Aber da musst du ja nicht für bezahlt werden, das machst du ja gerne.
Nur wegen dem Chef, weil der besteht ja drauf.
Können wir einfach
dieses
jetzt.
Kopfkino.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Sendung Franz auf. Macht's gut. Tschüss.